in my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 6. Oktober 2016, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz durch Konrad. Zuerst zum Themenüberblick. Greenpeace-Aktivisten demonstrieren in Stuttgart für bessere Luft. Freiluftgefängnis, Registrierungszentrum Heidelberg. Und wie aus einem Hausbesetzer-Innenzentrum das brave Freiburg wurde. Zu den Nachrichten. Fessenheim. Mangelhafter Umgang mit Störfällen. Naturschutzverbände und Bürgerinitiativen haben Klage gegen die Betreiber des Atomkraftwerks Fessenheim erhoben. Zwei Störfälle kurz hintereinander am 28. Februar und am 5. März 2015 sollen heruntergespielt worden sein. Damals 2015 wurde die Maschinenhalle des Kraftwerks überflutet. 100 Kubikmeter Kühlwasser flossen aus einem großen Leck bei einem Rohrbruch im Maschinenraum. Am Mittwoch, 5. Oktober, beschäftigte sich ein Gericht im Elsass 4 Stunden lang mit diesen Rohrbrüchen in Fessenheim im Frühjahr 2015. Der Vertreter der französischen Atomaufsicht ASN erklärte zu den Vorfällen, dass allein schon der stark verringerte Kühlwasservorrat ein Sicherheitsrisiko für den Reaktor gewesen sei. Die Vertreter der Betreiberin EDF räumten allenfalls Regelabweichungen bei der Behandlung der Störfälle ein. Jedoch sei dies keine strafbare Handlung gewesen. Anfang Dezember wird ein Urteil erwartet. Den Managern drohen Geldstrafen in 4-stelliger Höhe. Stuttgart 21 Verein muss wohl sparen. Der Stuttgart 21 Verein wirbt und informiert zu Stuttgart 21 seit 18 Jahren. Finanziert wird der Verein von der Bahnprojektgesellschaft Stuttgart-Ulm, PSU, die vorhat, Stuttgart 21 zu bauen und mehrere Bahngesellschaften im Mitgliederkreis des Vereins. Die Stadt Stuttgart gibt jährlich 300.000 Euro, das Land Baden-Württemberg 600.000 Euro. Der größte Betrag kommt jedoch von der Bahnprojektgesellschaft Stuttgart-Ulm, PSU, bei der jedoch auch wieder die Stadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg als Mitglieder einzahlen. Nach einem Artikel in der Stuttgarter Zeitung wird ernsthaft bei der Bahnprojektgesellschaft Stuttgart-Ulm, PSU, darüber nachgedacht, das Budget des Stuttgart 21 Vereins um einen namhaften Betrag zu kürzen. Eine offizielle Bestätigung von Seiten der Bahnprojektgesellschaft Stuttgart-Ulm fehlt jedoch. Insolvenz der koreanischen Großreederei Hanyin erreicht Baden-Württemberg. Vor der Insolvenz der Koreaner lagen die Kosten für den Transport eines Containers zwischen Europa und Asien bei rund 700 Euro. Nun haben sich diese wegen der geringeren Transportkapazitäten verdoppelt. Die Schiffe der zahlungsunfähigen Großreederei Hanyin dürfen keine Häfen mehr anlaufen. Daher dümpeln rund 80 Frachter mit 500.000 Containern und Waren im Wert von 12 Milliarden Euro auf den Weltmeeren. Teilweise weichen die Firmen beim Transport ihres Nachschubes oder Services auf teure Luftfracht aus oder man wartet auf dringend benötigte Teile. Die Hanyin-Misere haben weltweit verknüpfte Logistikketten zerrissen. Kurzfristig ist das Netz nicht zu flicken. Viele Hanyin-Schiffe seien noch im Indischen Ozean mit dem Ziel Europa unterwegs. Über diese Routen werden 80-90% der in der Bundesrepublik importierten Waren transportiert. Container für Unternehmen in der Region werden in Hamburg, Rotterdam und Antwerpen gelöscht. Sollte ein Hanyin-Frachter einen Hafen anlaufen dürfen, kann die Fracht dort gelöscht werden. Der Spediteur und Kunde müsse aber die Kosten für die Entladung tragen. Am Ostkai des Stuttgarter Hafens kommen die Container aus den Niederlanden an. Dort werden Binnenschiffe aus und nach Antwerpen und Rotterdam ent- und beladen. Der Betrieb ist auf dem Containerterminal normal. Seit Jahren arbeitet man am Ostkai an der Kapazitätsgrenze. Die Insolvenz trifft daher den Containerterminal wenig. Der Containerterminal soll bis 2018 von 20.000 auf 40.000 Quadratmeter verdoppelt werden. Bonndorf macht das Rathaus mobil. Eine Stadt greift zum Koffer und kommt ins Wohnzimmer. Ein Bürgerkoffer ermöglicht kommunalen Service auch außerhalb der Amtsstube. Besonders Senioren und Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen fällt der Gang zum Rathaus schwer. Hier soll der neue Bürgerservice helfen. Alle nötigen Dienstleistungen sind in einem Koffer gepackt mit der Größe eines kleinen Reisekoffers. ob Personalausweis oder Reisepass beantragt oder verlängert werden sollen. Adressen sich ändern, Meldescheine ausgefüllt, Führungszeugnisse beantragt, Ausweise umgeschrieben. Der Koffer hat Technik. Dazu gehören ein Laptop, eine Kamera für biometrische Fotos, ein Scanner für Fingerabdrücke, ein Drucker für amtliche Dokumente sowie weitere Ausrüstung. Oder auch ein Wahlschein kann vor Ort erstellt werden. Alles geht mit dem Koffer, aber ohne Internet geht nichts. Rund 6.000 Euro hat die Gemeinde Bonndorf in den Kauf investiert. Einspareffekte sollen erzielt werden, wenn durch mobile, standortunabhängige Bürgerdienste Unterhaltskosten für Liegenschaften wegfallen. Gehen wir nach Stuttgart. Meistens wird dahin gefahren, und zwar mit dem Auto, mit dem Zug. Aber Züge machen nicht so viele Probleme, zumindest was die Luft angeht. Greenpeace-Aktivisten demonstrieren zumindest heute in Stuttgart für bessere Luft. Und wie es mit der Luft aussieht in unseren Städten, das erzählt uns jetzt Tobias Riedl von Greenpeace. Servus erstmal.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag. Ist es auch schön in Stuttgart?
Ja, das Wetter ist zumindest schön, allerdings ist natürlich die Luft in Stuttgart nicht ganz so gut. Wir waren ja heute am Neckartor und haben da demonstriert. Das Neckartor ist eine Straße oder eine Kreuzung, also die dreckigste Straße Deutschlands mit eben einer extremen Stickstoffdioxidbelastung, was eine sehr hohe Gesundheitsbelastung für die dort lebenden Menschen darstellt.
Das Ganze passiert ja über den Verkehr, das heißt, da wird viel ausgestoßen. Wie ist der Verkehr in Stuttgart geregelt? Da haben wir ja immer die Berichte von Stuttgart 21, aber da gibt es auch viele Staus.
Ja, Stuttgart ist eine richtige Autostadt und hat auch ein extremes Autoproblem. Wir haben ja auch sehr viele Staus natürlich in Stuttgart und natürlich auch sehr hohe Abgasemissionen, also sehr eine hohe Luftbelastung durch die Fahrzeuge. Und hier sind insbesondere die Dieselfahrzeuge ja besonders schlimm. Gut, die Hälfte aller Fahrzeuge, die hier rumfahren, sind ja Dieselfahrzeuge. Und das weiß man ja spätestens seit dem VW-Skandal, haben eben sehr hohe Emissionen bei Stickstoffdioxid. Und darum wird auch gerade in Stuttgart, aber auch in anderen deutschen Städten regelmäßig die Grenzwerte überschritten.
Stuttgart hat aber noch eine bestimmte Lage. Das heißt, im Grunde genommen könnten diese luftverschmutzenden Dioxide rausgeblasen werden, so ähnlich wie früher bei den Kohlekraftwerken, einfach den Kamin ein bisschen höher machen, sprich, dass sich das Ganze besser verteilt. Dadurch hat man natürlich das Problem nicht gelöst, aber man hat es zumindest verlagert. Soweit ich weiß, hat Stuttgart auch dieses Problem am Hals.
Ja, wobei natürlich bei den Stickoxiden wirklich die Dieselautos das Verkehr sind und man direkt an der Straße, auch wenn man eine gute, auch in Städten mit einer guten Durchlüftung, hat man an diesen Hauptverkehrsstraßen diese Grenzwertüberschreitungen und zu hohe Stickoxidwerte. Das ist ein eigentlich flächendeckendes Problem für fast allen deutschen Städten. Und hier ist jetzt die Politik gefragt, eben mit zum Beispiel der Einführung einer blauen Plakette endlich ein wirksames Instrument zu schaffen, um dieser Gesundheitsbelastung Herr zu werden.
Diesel, da erinnert man sich irgendwie an Dieselskandale, das heißt, die Grenzwerte wurden eingehalten, zumindest auf dem Papier, in der Realität weniger, und die Industrie hat praktisch gesagt, oder nicht gesagt, sondern es kam so ein bisschen rund, dass da die Ingenieure unter Druck gesetzt worden sind, diese Werte irgendwie zu erfüllen, dass sie fast keine andere Möglichkeit gehabt haben, als zu schummeln, das heißt, praktisch hat jeder geschummelt. Was ist denn da überhaupt möglich, was ist da denn überhaupt drin?
Ja, es ist natürlich so, dass dieses Problem wurde auch schon von der Politik oder auch von Stadtplanern und auch in der Autoindustrie hat man dieses Problem schon lange gesehen. Es ist schon lange bekannt, dass die Autos zwar auch im Labor viel sauberer sind als auf der Straße. Das ist man hat eben, glaube ich, viele Leute haben sich nicht vorstellen können, dass hier auch absichtlich getrickst wird, was nun ja nachgewiesen ist bei VW. Und es gibt natürlich auch technische Möglichkeiten, um die Diesel sauberer zu kriegen, gerade diese AdBlue-Technik, also in dem Harnstoff eingespritzt wird, funktioniert doch sehr gut. So, also kann man mit solchen Techniken die Autos etwas sauberer machen. Aber wenn wir uns natürlich die Mobilität in Städten angucken, dann müssen wir ja generell sagen, dass wir eigentlich in den nächsten Jahren immer mehr vom Auto wegkommen müssen. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine andere Verkehrspolitik, die nicht mehr so stark auf den Individualverkehr und das Auto setzt, sondern vielmehr auf Fuß, Rad und öffentlichen Nahverkehr.
Und was macht da jetzt Stuttgart ganz besonders attraktiv? Das heißt, ihr seid ja nach Stuttgart gegangen.
Ja, wir sind in Stuttgart aus zwei Gründen. Das eine, da natürlich das Neckartor die dreckigste Kreuzung oder die dreckigste Straße Deutschlands ist. Darum wollten wir auch an den Ort gehen, der am meisten belastet ist. Aber zudem wird morgen und übermorgen die Verkehrsministerkonferenz hier stattfinden in Stuttgart. Das heißt, alle Landesverkehrsminister und auch der Bundesverkehrsminister werden anwesend sein und genau über diese Problematik sprechen. Und hier wollten wir Ihnen schon ein klares Zeichen setzen, dass jetzt die Politik endlich gefragt ist, um eine saubere Luft in den Städten wiederherzustellen.
Was sind in der Beziehung eure Hauptforderungen?
Ja, Greenpeace fordert, dass endlich die blaue Plakette eingeführt wird, so dass vor allem die Kommunen dann auch die Möglichkeit haben, eben ihre Luft wieder sauber zu bekommen.
Thomas Riedel, ich danke mal für dieses Gespräch.
Gegen jede Form von Rassismus und Ausgrenzung. Was ist eure Motivation, sich an dieser Demonstration zu beteiligen?
Also für mich würde ich sagen, ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema, mit den Ungleichheiten, die es einfach gibt in dieser Welt ständig und überall. Besonders wenn es zum Thema Flucht und Asyl kommt, wo Menschen einfach nicht mehr wirklich wie Menschen behandelt werden oder in unterschiedliche Kategorien gesteckt werden und demnach dann mit unterschiedlichen Rechten konfrontiert werden oder eben Nicht-Rechten. Das Leben in so einem System finde ich eigentlich nicht sinnvoll und deswegen möchte ich dagegen vorgehen.
Für mich ist auch sehr wichtig, als eine Person, der selber Flüchtlingshintergrund hat, mich so mit politischen Themen zu beschäftigen und zu zeigen, dass nirgendwo Gleichheit existiert, sowohl im Iran als auch in Deutschland. Und diese Verschärfung der Asylrechte in Deutschland ist meiner Meinung nach eine Menschenrechtsverletzung, die immer wieder weitergemacht wird. Wenn wir nicht dagegen protestieren, wenn wir nur mit Mitleid und moralischer Betrachtung einfach auf Flüchtlinge alles Opfer und alles Menschen, die viele Schwierigkeiten erlebt haben, anschauen, dann können wir gar nicht erreichen. Deswegen müssen wir uns zusammenschließen, solidarisch mit geflüchteten Menschen und anderen Menschen, die sowohl Staat als auch rechte Szene kritisieren, auf die Straße gehen und zu zeigen, dass wir nicht zufrieden sind, was Staat und Politik mit geflüchteten Menschen macht.
Flüchtlinge also nicht nur Opfer.
Genau.
Heidelberg wurde ja jetzt nicht umsonst als Ort für die Demonstration gewählt. Heidelberg ist die Stadt, wo das sogenannte Registrierzentrum in Baden-Württemberg beheimatet ist. Viele sagen ja, eine super Einrichtung mit Vorbildcharakter. Dort werden schnelle Verfahren gewährleistet. Für was steht für euch das Registrierzentrum in Heidelberg?
Registrierungszentrum PHW in Heidelberg ist ein großes Registrierungszentrum für geflüchtete Menschen und dort werden geflüchtete Menschen registriert sofort von 24 Stunden bis 48 Stunden Fälle und ihre Asylverfahren bearbeitet und in unterschiedlichen Gruppen geteilt und jede Gruppe wird nach Herkunftsland, nach Nationalität und so weiter geteilt. Meiner Meinung nach ist absolut rassistisch und menschenverachtend, was, weil statt gar nicht nach individuellen Verfahren von geflüchteten Menschen schaut, sondern kategorisiert Menschen in Gruppen von ethnischen Gruppen, Nationen, Länder und so weiter. Das ist gar nicht korrekt, was BAMF und Regierung Präsident mit Menschen macht. Und auf anderer Seite, dieser Registrierungszentrum ist ein Freiluftgefängnis. Das ist, wenn man dort vor Ort diese PSW betrachtet, sieht man, das ist genauso wie Gefängnis. Sie haben genau wie Gefängnis gebaut und die Leute werden kriminalisiert, die werden mit Geflüchteten wie kriminelle Menschen gesprochen und es gibt so viele starke Kontrolle vor Ort. Jeden Tag müssen sie kontrolliert werden, wenn sie auf die Toilette gehen, wenn sie etwas Brot holen oder etwas Essen holen, dann werden sie einfach kontrolliert finde ich für alles eine Person, die auf der Seite von Rechte von Menschen und unterdrückte Menschen ist gar nicht okay, was deutsche Regierung mit geflüchteten Menschen macht. Diese Leute sind einfach Opfer und sie brauchen Schutz und niemand darf Menschen, die Schutz brauchen, diskriminieren und kriminalisieren.
Was noch als Kritikpunkt mit reinspielt, ist dieser sogenannte Ankunftsausweis, der im Patrick Henry Village eingeführt wurde, ausprobiert wurde und auch weiter ausgebreitet werden soll auf andere Unterkünfte, wo praktisch auf einem Kärtchen, auf einem Ausweis unglaublich viele Daten gespeichert werden, die nichts mehr mit dem Asylverfahren zu tun haben. Da geht es um Sachen, welchen beruflichen Hintergrund hat die Person, welche Bildung hat die Person. Es gibt Informationen zur gesundheitlichen Geschichte, zum gesundheitlichen Zustand der Person. Also es ignoriert praktisch jeglichen Datenschutz. Es wird alles einfach auf einer Karte gespeichert, wo auch verschiedene Institutionen drauf Zugriff haben, was eben genau in diese Kontrolle, die ganz praktisch im PHV von Mensch zu Mensch jeden Tag erlebt wird, in diesem Freiluftgefängnis, wie Hassan ja schon gesagt wird, das wird da eben nochmal wirklich in ein System weitergetragen.
Habt ihr denn Kontakt zu Flüchtlingen, die im Patrick Henry Village diese Erstaufnahmeeinrichtung erleben? Was erzählen diese Menschen? Ist es möglich, Kontakt überhaupt zu diesen Personen aufzubauen?
Eigentlich arbeite ich selber in PHV als Übersetzer für geflüchtete Menschen aus dem Iran, Syrien und Irak. Ich habe täglich Kontakt zu Menschen. Ich bin nicht jeden Tag da, aber wenn ich dort bin, habe ich jeden Tag Kontakt zu ihnen. Und ich weiß, dass meisten von diesen Menschen unter starken Depressionen leiden. Und sie sind einfach fertig, weil sie keine Hoffnung und Perspektive haben. Es gibt Leute, die ich seit 9 Monaten mit ihnen in Kontakt bin und sie immer noch in PHV wohnen müssen, weil Staat für sie keine andere Asylunterkunft, regionale Unterkunft gefunden hat und so weiter. Und es gibt Leute, die täglich weinen, einfach weinen, weil ihr Bild von Menschenrecht in Deutschland oder in EU total gebrochen ist. Und sie haben nie erwartet, dass hier der Staat genau wie Tiere mit Menschen umgeht. Das ist einfach wie Körper von Menschen beobachtet wird und ihre Freiheit genommen wird und ihre individuelle Freiheit. Sie können nicht entscheiden, was sie machen. Sie können nicht diese strukturelle und systematische Diskriminierung und Rassismus gegen Flüchtlinge, weil sie arm sind, weil sie kein Geld und Kapital haben, hier alleine selbstständig zu leben, finde ich meiner Meinung nach total diskriminierend und Menschen verachten.
Der Kontakt zu den Menschen dort, das ist fast unmöglich, würde ich sagen, wenn man eben nicht dort arbeitet, weil es so gut wie unmöglich ist, irgendwie in dieses Camp reinzukommen, vielleicht einmalig mit einer BesucherInnen-Erlaubnis, aber auch das ist schon sehr schwierig. Und das Lager selbst liegt relativ weit außerhalb der Stadt. Das ist eine ehemalige US-Kaserne. Es gibt einen Shuttlebus mittlerweile in die Stadt rein. Aber trotzdem entwickelt sich dadurch ja keine Möglichkeit, direkt mit den Menschen in Kontakt zu treten. Keine gemeinsamen Angebote. Die Menschen wissen ja auch gar nicht, wie lange sie dort sind. Also es kann jeden Tag sein, dass ausgehängt wird, so morgen wirst du transferiert. Und darauf warten sie eben, wie gesagt, teilweise 9 Monate oder länger drauf. Ob das nicht am nächsten Tag da hängt. Dazu kommt, dass auch Selbstkontakt, habe ich das Gefühl, über Handy und so weiter schwierig ist, weil die Menschen ja kaum Geld bekommen, die Internetverbindung dort auch schlecht ist. Das heißt, selbst wenn sich mal der Kontakt hergestellt hat, kann es schwierig sein, den Kontakt zu halten.
Das Patrick Henry Village, diese Erstaufnahmeeinrichtung, ist eine Masseneinrichtung. Es gibt auch noch weitere Unterkünfte in Heidelberg. Wie ist die Stimmung gegenüber Flüchtlingen in Heidelberg zu beschreiben?
Also ich habe den Eindruck, was sich in ganz Deutschland gerade abzeichnet, das ist sehr widersprüchlich. Es gibt auf der einen Seite die Menschen, die sich engagieren. Es gibt wirklich viele Projekte, auch die sich gerade im letzten Jahr neu entwickelt haben. Ehrenamtliche Hilfe, irgendwie viel, ja, freiwillige Deutschkurse, Fußballspielen, solche Sachen in der Art. Relativ wenig politisch, aber auch da gibt's eben einzelne Gruppen, die da was machen, wo ich eben zum Beispiel auch die Space Initiative sehen würde. Und auf der anderen Seite gibt es viele negative Ressentiments gegen Geflüchtete. Was, glaube ich, vor allem viel auch mit den Menschen, die aus dem Patrick Henry Village kommen, zu tun hat. Die werden mit dem Bus relativ zentral in die Stadt gebracht und dann beschweren sich Menschen eben, dass plötzlich ja so viele AsylbewerberInnen da seien und die würden ja Alkohol trinken und so weiter, was es da alles an Vorurteilen gibt. Also es gibt schon auch viel sehr negative Einstellungen und Diskriminierung, natürlich, ja, Vorwurf des Sexismus, den man immer wieder hört. Also ich glaube, es ist sehr widersprüchlich.
Wie gesagt, ihr engagiert euch beide in der Space-Initiative. Was macht ihr?
Wir haben in den letzten Monaten viele unterschiedliche Veranstaltungen organisiert, politische Veranstaltungen über Situationen im Nahen Osten. Wir haben dokumentaren Filme gezeigt, die über Lage in Afghanistan, in Afrika, Sri Lanka und in Mexiko und so weiter und in Schengal, in Kurdistan, in jesidischen Gebieten und so. Wir haben auch versucht, Kontakt zu geflüchteten Menschen zu bauen. Wir haben teilweise Menschen erreicht, aber vielleicht sind 1% von den Menschen, die in PHV wohnen. Das ist, wie Nora gesagt hat, ist sehr schwierig, Kontakt aufzubauen. Wenn die Leute in einem freien Luftgefängnis gesteckt werden und einfach Verbindung zu PHV von individuellen Menschen, die gar nicht mit PHV zu tun haben oder nicht dort arbeiten, sehr schwierig ist. Aber trotzdem haben wir versucht, eine Stimme von unten sein gegen jede Art von Diskriminierung, Rassismus, Unterdrückung und so weiter. Und wir versuchen einfach weiterzumachen und uns mit anderen Initiative Gruppen zu verbinden und politische Arbeit auf regionaler Ebene und auch auf bundesweit zu leisten.
Gegen jede Form von Rassismus und Ausgrenzung, so der Titel der Demonstration am Samstag. Zum Abschluss von euch beiden noch ein Aufruf. Warum ist es wichtig, am Samstag in Heidelberg auf die Straße zu gehen?
Es ist wichtig, weil wir uns auf jeden Fall zusammenschließen müssen. Es ist ganz viele Menschen werden unter dem gleichen System diskriminiert, sowohl Asylsuchende, aber auch viele andere Menschen, die vom Staat diskriminiert werden. Und erfahrungsgemäß werden auch teilweise neue diskriminierende Gesetze, die an Geflüchteten ausprobiert werden, dann weiter ausgeweitet auf weitere Gruppen von Menschen. Und wir müssen zusammen dagegen vorgehen. Wir erleben so viele Probleme von Menschen, die im Einzelfall am System scheitern, aber im Endeffekt müssen wir zusammen dagegen vorgehen auf politischer Ebene. Da müssen wir zeigen, dass wir stark sind und dass wir was ändern wollen und dass wir uns nicht unterkriegen lassen.
Gegen jede Form von Rassismus und Ausgrenzung schließen wir uns zusammen, so der Titel der Demonstration in Heidelberg.
Gehen wir nach Stuttgart, meistens wird dahin gefahren und zwar mit dem Auto, mit dem Zug, aber Züge machen nicht so viele Probleme, zumindest was die Luft angeht. Greenpeace-Aktivisten demonstrieren zumindest heute in Stuttgart für bessere Luft und wie es mit der Luft aussieht in unseren Städten, das erzählt uns jetzt Tobias Riedel von Greenpeace. Servus erstmal.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag. Ist es auch schön in Stuttgart?
Ja, das Wetter ist zumindest schön. Allerdings ist natürlich die Luft in Stuttgart nicht ganz so gut. Wir waren ja heute am Neckartor und haben da demonstriert. Das Neckartor ist eine Straße oder eine Kreuzung, also die dreckigste Straße Deutschlands mit eben einer extremen Stickstoffdioxidbelastung, was eine sehr hohe Gesundheitsbelastung für die dort lebenden Menschen darstellt.
Das Ganze passiert ja über den Verkehr, das heißt, da wird viel ausgestoßen. Wie ist der Verkehr in Stuttgart geregelt? Da haben wir ja immer die Berichte von Stuttgart 21, aber da gibt es auch viel Staus.
Ja, Stuttgart ist eine richtige Autostadt und hat auch ein extremes Autoproblem. Wir haben ja auch sehr viele Staus natürlich in Stuttgart und natürlich auch sehr hohe Abgasemissionen, also sehr eine hohe Luftbelastung durch die Fahrzeuge. Und hier sind insbesondere die Dieselfahrzeuge ja besonders schlimm. Gut, die Hälfte aller Fahrzeuge, die hier rumfahren, sind ja Dieselfahrzeuge. Und die, das weiß man ja spätestens seit dem VW-Skandal, haben eben sehr hohe Emissionen bei Stickstoffdioxid und darum wird auch gerade in Stuttgart, aber auch in anderen deutschen Städten regelmäßig die Grenzwerte überschritten.
Stuttgart hat aber noch eine bestimmte Lage, das heißt im Grunde genommen könnten diese luftverschmutzenden Dioxide rausgeblasen werden, so ähnlich wie früher bei den Kohlekraftwerken, einfach den Kamin ein bisschen höher machen, sprich, dass sich das Ganze besser verteilt. Dadurch hat man natürlich das Problem nicht gelöst, aber man hat es zumindest verlagert. Soweit ich weiß, hat Stuttgart auch dieses Problem am Hals.
Ja, wobei natürlich bei den Stickoxiden wirklich die Dieselautos das Verkehr sind und man direkt an der Straße, auch wenn man eine gute, auch in Städten mit einer guten Durchlüftung, hat man an diesen Hauptverkehrsstraßen diese Grenzwertüberschreitungen und zu hohe Stickoxidwerte. Das ist ein eigentlich flächendeckendes Problem für fast allen deutschen Städten. Und hier ist jetzt die Politik gefragt, eben mit zum Beispiel der Einführung einer blauen Plakette endlich ein wirksames Instrument zu schaffen, um dieser Gesundheitsbelastung Herr zu werden.
Diesel, da erinnert man sich irgendwie an Dieselskandale, das heißt, die Grenzwerte wurden eingehalten, zumindest auf dem Papier, in der Realität weniger, und die Industrie hat praktisch gesagt, oder nicht gesagt, sondern es kam so ein bisschen rund, dass da die Ingenieure unter Druck gesetzt worden sind, diese Werte irgendwie zu erfüllen, dass sie fast keine andere Möglichkeit gehabt haben, als zu schummeln. Das heißt, praktisch hat jeder geschummelt. Was ist denn da überhaupt möglich? Was ist da denn überhaupt drin?
Ja, es ist natürlich so, dass dieses Problem wurde auch schon von der Politik oder auch von Stadtplanern und auch in der Autoindustrie hat man dieses Problem schon lange gesehen. Es ist schon lange bekannt, dass die Autos zwar auf im Labor viel sauberer sind als auf der Straße. Das ist man hat eben, glaube ich, viele Leute haben sich nicht vorstellen können, dass hier auch absichtlich getrickst wird, was nun ja nachgewiesen ist bei VW. Und es gibt natürlich auch technische Möglichkeiten, um die Diesel sauberer zu kriegen. Gerade diese AdBlue-Technik, also in dem Harnstoff eingespritzt wird, funktioniert doch sehr gut. So, also kann man mit solchen Techniken die Autos etwas sauberer machen. Aber wenn wir uns natürlich die Mobilität in Städten angucken, dann müssen wir ja generell sagen, dass wir eigentlich in den nächsten Jahren immer mehr vom Auto wegkommen müssen. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine andere Verkehrspolitik, die nicht mehr so stark auf den Individualverkehr und das Auto setzt, sondern vielmehr auf Fuß, Rad und öffentlichen Nahverkehr.
Und was macht da jetzt Stuttgart ganz besonders attraktiv? Das heißt, ihr seid ja nach Stuttgart gegangen.
Ja, wir sind in Stuttgart aus zwei Gründen. Das eine, da natürlich das Neckartor die dreckigste Kreuzung oder die dreckigste Straße Deutschlands ist. Darum wollten wir auch an den Ort gehen, der am meisten belastet ist. Aber zudem wird morgen und übermorgen die Verkehrsministerkonferenz hier stattfinden in Stuttgart. Das heißt, alle Landesverkehrsminister und auch der Bundesverkehrsminister werden anwesend sein und genau über diese Problematik sprechen. Und hier wollten wir Ihnen schon ein klares Zeichen setzen, dass jetzt die Politik endlich gefragt ist, um eine saubere Luft in den Städten wiederherzustellen.
Was sind in der Beziehung eure Hauptforderungen?
Ja, Greenpeace fordert, dass endlich die blaue Plakette eingeführt wird, so dass vor allem die Kommunen dann auch die Möglichkeit haben, eben ihre Luft wieder sauber zu bekommen.
Thomas Riedel, ich danke mal für dieses Gespräch.
Das war Fokus Südwest aus Freiburg, zusammengestellt von Konrad. Radio Dreigland 102,3 MHz. Ja.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.